Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Und mit besten Grüßen aus der Popkulturhölle. David Hasselhoff und Blümchen machen gemeinsame Sache. Ob sie wollen oder nicht, wir gehen jetzt in den Fernsehgarten.
Hier sind Blümchen und David Hasselhoff.
Ja, da hat es mal richtig gekracht im ZDF-Fernsehgarten. Und bei Carmen Nebel heißt sie, richtig, da waren sie auch. David Hasselhoff und Jasmin Wagner alias Blümchen. Piep, piep, kleiner Satellit, sie erinnern sich. Ja, und jetzt haben die beiden einen gemeinsamen Song. Der ungefähr so klingt, als sei er direkt in der Zeitmaschine aufgenommen worden. Und zwar des Jahres, also irgendwann so in den 90ern, als beide noch auf einer Welle des Riesenerfolgs surften. Sind Blümchenhoff, so wie sie inzwischen mitunter genannt werden, in einer popkulturellen Zeitschleife gefangen? Ist dies ihr Schicksal und unseres damit auch als Rezipientinnen und Rezipienten? Das fragen wir Jenny Zürker. Hallo.
Hallo.
Wieso jetzt die Riesenstars der 90er, die sie ja waren, gemeinsam mit einem Song 2019, der so klingt wie von einst.
Also was die sagen ist, die haben sich ja Ende März auf dieser 90er Live-Show kennengelernt, wo beide aufgetreten sind. Das war in der Arena auf Schalke vor sehr vielen Leuten. Da sind natürlich noch mehr Leute aufgetreten und haben dann da voller Glück und Lebensmut beschlossen, schnell einen Song zusammen zu machen. Und ehrlich gesagt hätten wir, glaube ich, auch alle von dieser 90er Live-Show nicht mitbekommen, wenn es jetzt nicht diesen Song gegeben hätte. Das hat natürlich alles Promotionsgründe. Das ist also Promo für dieses Comeback. Blümchen oder Jasmin Wagner war 18 Jahre nicht unterwegs als Sängerin und der David Hasselhoff sitzt ja auch immer so sporadisch, so ganz plötzlich erschreckend irgendwo rum und ist aber eigentlich gar nicht mehr erfolgreich. Plötzlich taucht er dann bei Markus Lanz auf und redet über den Klimaschutz und motzt Christian Lindner an oder ist halt beim Mauerfall-Jubiläum. Aber eigentlich läuft es bei beiden natürlich überhaupt nicht mehr. Sie ist jetzt fast 40 und er ist 66 und was die künstlerische Karriere angeht, da ist irgendwie eigentlich nicht mehr viel los. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, als sie sich da getroffen haben, das kann man natürlich schnell ausnutzen und einen Tonträger produzieren, dann hat man auch was zu verkaufen. Und was sie verbindet, ist ja tatsächlich auch nur, dass sie beide in den 90ern groß waren und dass ihnen jetzt erfolgsmäßig die Fälle wegschwimmen. Das ist also trotz der vielen Smileys, die Blümchen da unter ihren Ankündigungspost gesetzt hat und ihre Freude über Hasselhoff eigentlich nur sehr viel Pragmatismus und so ein erhoffter Synergieeffekt.
Jetzt hätte der Tonträger ja aber zumindest klingen können wie aus, ich sag mal vorsichtig, 2002. Ja? Also wieso klingt der auch wie 90er?
Das liegt so ein bisschen an diesem ganz speziellen Ding, was die Popkultur tatsächlich hat. Popkultur besteht ja aus Images, also das besteht im Prinzip aus künstlichen Figuren mit ganz bestimmten USPs oder Alleinstellungsmerkmalen. Und mit denen verbindet dann der Konsument oder die Konsumentin eine bestimmte Stimmung, die in der Zeit aber sehr stark verwurzelt ist. Also Popmusik oder Popkultur im weitesten Sinne ist nicht wie Jazz oder Klassik zeitlos, sondern das hat halt wirklich was mit der Zeit zu tun. Und daraus resultiert dann auch dieses Festhalten an dem Image, dieses Wieder-Rausholen der gleichen Idee. Eigentlich ist Popmusik rein künstlerisch quasi wertkonservativ und entwickelt sich auch nur sehr schwerfällig. Da bräuchte man wirklich viele kreative Ideen oder viel Womanpower oder Manpower, wie bei Madonna zum Beispiel, die sich dann ja zeitweilig mal selbst neu erfunden hat, allerdings auch nur in der aktiven Zeit. Bei denen ist die aktive Zeit schon vorbei. Die können sich also jetzt nicht mehr neu erfinden.
Aber ist das nicht eine verdammt fiese Schleife, also eine fiese Zeitschleife, wenn ich nie die Chance habe, neues Image zu kreieren, wenn von mir auch erwartet wird, ich solle in etwas verbleiben, ich darf mich gar nicht weiterentwickeln?
Die dürfen sich schon weiterentwickeln, aber so viel ist da ja auch nicht. Das sind ja keine Songwriter, das sind ja Interpreten beides. Bei Hasselhoff, der ist Schauspieler, aber die Sendung, also die Serie ist halt vorbei. Er versucht das seit Jahren immer weiter als Schauspieler und hat überhaupt keinen Erfolg. Es gab vor 2 Jahren eine Doku über ihn, mit ihm, die ging direkt auf DVD, weil das keiner mehr sehen möchte. Er hat gar keine andere Chance. Also er hat so viel, hat er dann ja auch nicht zu bieten. Und bei ihr ist es ähnlich. Sie ist auch als Schauspielerin nicht wirklich erfolgreich gewesen oder geworden, hat Theater gespielt, zwar aber eben auch nicht so richtig großartig. Und die Kinder brauchen Schuhe. Also das hat schon monetäre Gründe. Die sind ja auch eigentlich in Ordnung.
Ja, und immerhin haben sie etwas, auf das sie sich zurückbeziehen können. Was haben denn die Orte, die Auftrittsorte jetzt eigentlich mit den beiden ansonsten zu tun? Fernsehgarten und Carmen Nebel, also hätte ich jetzt nicht unbedingt verbunden mit, also mit Jasmin Wagner.
Auf eine ganz tragische Art und Weise kann es ja gar keine passenderen Orte geben, weil die sind natürlich auch höchst anachronistisch, beide Formate. Und in dieser durchgelächelten Bräsigkeit und in diesem marschmäßigen Mitmachklatschen des Publikums, das das sind so Horte der zu Recht dem Untergang geweihten öffentlich-rechtlichen Abendunterhaltungs- oder Abendunterhaltungs- und Nachmittagsunterhaltungskultur. Insofern passt das ganz gut. Das ist ein sinkendes Schiff und da passen die auch ganz gut drauf. Und ja, das ist nicht die Zukunft, das ist die Vergangenheit, was diese beiden Sendungen da repräsentieren. Und insofern passen das da aus der Vergangenheit auch ganz gut rein. Ich glaube auch nicht, dass man so schnell, es sei ja im März, wo sie es überlegt haben und die Sendungen liefen jetzt gerade, so schnell kann man ja auch nicht dann irgendwas Cooleres finden, wo sie auftreten. Insofern finde ich auch, dass diese Songzeile You Make the Summer Go Away, also dass das Go Away eigentlich so ein bisschen self-fulfilling prophecy ist, das, was da im Song vorkommt.
Zwei, die sich gefunden haben, zumindest temporär, das sind Blümchenhoff und Jenny Zilker hat diese Konstellation analysiert. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur.
Ich meine, das Leben ist eben nicht nur tragisch und nicht nur lustig.
Ja, das sagt Elisabeth Spira. Elisabeth Spira, Journalistin und Filmemacherin, dieses Jahr im März verstorben. Die ist in Österreich quasi eine Legende. Bundespräsident Van der Bellen hat sie gewürdigt als große Chronistin der heimischen Gesellschaft und der einzelnen Menschen. Und Spira habe einen schonungslosen Blick auf die österreichische Wirklichkeit, der immer von Respekt geprägt war. Dieser Blick, der lebt bzw. lebte vor allem in zwei Formaten, für die sie bekannt war: Alltagsgeschichten. Da ist sie ins ganz normale Leben gegangen, zum Beispiel an eine Würstchenbude und hat da die Leute gefilmt und befragt. Und dann sind da noch die Liebesgeschichten und Heiratssachen mit Menschen auf Partnersuche. Auch die hat sie befragt auf, ja, ihre Art. Hier ein Ausschnitt.
Seit wann sind Sie denn alleine?
Seit April. Ach gut. Und bin ich so tief, ich kann nicht allein bleiben. Das ist so schwer.
Haben Sie ihn geliebt?
Na, geliebt. Geliebt, na.
Na?
Na, na. Eigentlich nicht. Offen und ehrlich nicht.
Wie soll denn der neue Partner sein?
Gepflegt muss er sein.
Die Liebesgeschichten und Heiratssachen von Elisabeth Spira. Heute startet im ORF die letzte Staffel, die Spira gedreht hat. Und über Elisabeth Spiras besonderen Blick habe ich mit der Schauspielerin Eva Löbau gesprochen. Sie ist Österreicherin, kennt Spiras Werk schon seit ihrer Kindheit. Und ich habe mit Eva Löbau erstmal darüber gesprochen, was man als Zuschauer eigentlich auszuhalten hat, wenn man Protagonistinnen und Protagonisten sieht, die so ehrlich und unbeschönigt gezeigt werden, wie Elisabeth Spira das eben tut. Und was ihr auch den Vorwurf eingebracht hat, dass das ein Blick ist, der durchaus sensationsheischend sein kann. Also Frage, was ist auszuhalten?
Eigentlich hat man das auszuhalten, wer man selber ist, finde ich. Also es ist zu einfach zu sagen, ja, das sind andere, die gehen mich nichts an. Aber eigentlich wird schon immer etwas gezeigt, wo man weiß, ich bin umfangen von dieser Gesellschaft. Das sind Teile von mir, die auch so sind. Und man lässt es nur einfach nicht zu oder man lässt es vor allem nicht in der Darstellung im Fernsehen zu. Also diese Leute werden ausgeschlossen durch die normative Art des Fernsehens. Also in jetzt fiktionalen Stoffen oder so kommen solche Leute nie als Protagonisten vor. Und das ist eben so interessant. Also Spira zeigt eben da einen größeren Blick. Also es ist absolut demokratisch auch. Es ist eben nicht mehr die Frau aus dem Gemeindebau, sondern das ist auch die adlige alte Dame. Also es geht da nicht nur um Schichtenfrage, sondern auch um Altersfragen, um Geschlechtszugehörigkeit oder sexuelle Vorlieben oder überhaupt Bedürfnisse, die sonst so nicht geäußert werden. Und das Interessante ist, dass die Leute sich selber auch ganz normativ verhalten, also dass sie so sagen, ja, da muss die Chemie stimmen, wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen, ich muss Schmetterlinge im Bauch haben oder sowas. Also wenn sie so beschreiben, was sie so suchen. Und dass dann aber Frau Spira es schafft, die Leute aus diesem, so wie sie sich darstellen wollen, rauszuholen mit was ganz Einfachem, mit einer einfachen Frage. Es gelingt jetzt auch nicht immer, aber oft. Also dass es da so eine Lücke gibt zwischen dem, was man darstellen will, was man sein will oder was man vorgibt zu suchen und dem, was man wirklich ist.
Welche Rolle spielt denn oder spielt vielleicht die Geschichte der Familie von Elisabeth Spira, wenn man sich auch fragt, wie steht sie eigentlich zu der Gesellschaft, die sie, naja, porträtiert, ja, irgendwo porträtiert, darstellt, abbildet, von der sie auch ein Teil ist. Die Familie ist ja geflohen, sie ist die Tochter von jüdischen Immigranten, sie ist in Glasgow geboren, nach Wien zurückgekehrt, die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie steht sie zu dieser Gesellschaft, die sie zeigt und woran kann man das ablesen?
Also sie ist auf jeden Fall Teil von dieser Gesellschaft, aber sie will einfach zeigen, wie die wirklich ist. und die Leute dazu bringen, sich so darzustellen, also dass man sie auch erkennt. Und das Interessante ist ja auch, diese ganzen Formate, wofür sie jetzt berühmt wurde letztendlich, also eben Liebesgeschichten, Heiratssachen und Alltagsgeschichten, auf die wurde sie ja eigentlich so abgeschoben. Sie hat ja eigentlich als politische Journalistin angefangen. Und da waren ihre ersten Sendungen gleich so umstritten, obwohl sie da eben genauso einfach vorgegangen ist. Sie hat so in einem Kohlekraftwerk, wo Stellen abgebaut werden sollten, einfach mit den Leuten Interviews geführt, also mit den Arbeitern dort, und wurde dann dort des Betriebsgeländes verwiesen und so. Und also sie hat einfach da immer schon gleich so für Aufsehen gesorgt, und zwar indem sie immer bei diesen ganz einfachen, direkten Fragen blieb und sich nicht an die Norm hielt, dass man jetzt besonders höflich oder unterwürfig oder eben bestimmte Dinge dann doch nicht anspricht. Das hat sie nie eingehalten. Und egal mit wem sie da jetzt geredet hat, ob das jetzt jemand ganz Einfaches war, eben ohne Schulbildung, oder ob das jetzt der Direktor von dieser Fabrik oder Firma war.
Liegt in dem, was sie getan hat, eigentlich auch etwas, das sie als Schauspielerin inspiriert hat oder inspirieren könnte?
Ja, also das Format ist für mich total interessant. Jetzt Liebesgeschichten, Heiratssachen ist halt einfach so, weil man da so einfach eine Bandbreite von Gesellschaft sieht. Also wie Leute reden, wie sie sich geben, wie sie sich darstellen, aber wie sie auch wohnen. Also weil man sieht ja auch dann immer die Wohnungen von den Leuten, wie sie sich inszenieren durch ihre Kleidung, durch die Kunst oder Literatur oder mit was sie sich umgeben. Auch, oder dass es dann irgendwie Phasen gibt, wo alle immer in irgendeinem Whirlpool und mit einem Glas Sekt da sitzen wollen oder so. Solche Sachen, also solche Strömungen sind total interessant. Aber sie selbst als Person ist für mich auch interessant, weil sie eben diese Ruhe mitbringt, die Leute reden lässt und nicht also sich selbst darstellt, sondern einfach die Leute präsentiert.
Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, weil die Liebesgeschichten ohne sie wären doch eigentlich gar nicht denkbar, oder?
Ja, natürlich. Und weil Sie noch sagten, ob das auch etwas mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat. Sie selbst sagt ja so, dass sie durchaus auch, also sie ist nicht zynisch oder sie will auch niemanden vorführen oder in schlechte Licht rücken. Aber so im Kleinen oder so, sagt sie, hat sie schon auch manchmal so was Boshaftes. Und da hat sie eben in einem Dokumentarfilm erzählt, dass sie als Kind mit ihrem Vater immer immer vor der Kirche in einer bestimmten Gemeinde in Wien am Sonntag, nachdem die Messe aus war, da haben sie die kommunistische Zeitung verteilt und sie hat dann immer ausgerufen so, und das hat ihr ein besonderes Vergnügen bereitet als Kind. Also das ist eben auch interessant für mich jetzt persönlich, ich weiß nicht, ob das was mit meinem Beruf zu tun hat, dieses ohne sich zu streiten, aber dann doch dahin gehen, wo man weiß, man ist jetzt nicht immer willkommen oder meine Ansicht ist jetzt, wird nicht von jedem geteilt. Ja, dass man es auch aushält, dass da ein Konflikt ist. Dass man es aushält, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie jetzt vielleicht gerade lügen oder es eben hinterfragt, was sie jetzt gerade darstellen.
Eva Löbau, besten Dank. Wir haben über Elisabeth Spira gesprochen. Die letzte Staffel der Liebesgeschichten und Heiratssachen, die sie gedreht hat, die startet heute im ORF heißt es. Und ich vermute, die werden Sie dann auch in der ORF-Thek finden können online.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Barbara Becker.
Der Kunstsammler und Mäzen Frieder Burda ist tot. Der Verlegersohn wurde 83 Jahre alt. Unsere Korrespondentin Rebecca Plies.
Seine Lebensaufgabe fand er in der Kunst. Seit Mitte der 1980er Jahre sammelte Burda zunächst intensiv und systematisch die Werke von Gerhard Richter und Sigmar Polke. Im Jahr 2004 wurde in Baden-Baden das Museum Frieder Burda eröffnet. Die Sammlung Frieder Burda gilt international als eine der bedeutendsten Privatsammlungen.
In der Würdigung des Museums heißt es, mit Frieder Burda verliert die Kunstwelt einen ihrer großen Sammler, der seine Liebe und Begeisterung für die Kunst immer mit besonders vielen Menschen teilen wollte. Er sei für seine Mitarbeitenden ein Vorbild an Bescheidenheit und Menschlichkeit gewesen. Der italienische Sammelbildhersteller Panini steht laut einem Zeitungsbericht vor dem Verkauf in die USA. Das berichtet die La Repubblica. Insgesamt hat Panini 400 Sammelhefte in 120 Ländern im Angebot, zumeist Sport, aber auch Comics. Jörg Seiselberg.
Panini soll nicht verkauft werden, weil es dem Unternehmen schlecht geht, sondern im Gegenteil, weil es bei der Sammelbildchenfirma derzeit richtig gut läuft. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 1 Milliarde Euro und das ist, berichtet die Zeitung La Repubblica, auch der Verkaufspreis, den der jetzige Firmenchef Aldo Salustro aufgerufen hat und ein US-amerikanisches Unternehmen, so die italienische Zeitung, habe sich gemeldet.
Und mit ihm sei bei einem Treffen in Modena eine grundsätzliche Verständigung erreicht worden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Der 50. Jahrestag der Mondlandung steht kurz bevor. Die Mondlandung gilt als großer Schritt für die Menschheit. Für Walter Christoph Zimmerli, Philosophieprofessor an der Humboldt-Uni, begann damit jedoch keine neue Epoche, vielmehr endete sie und der Mensch habe sich dann anderen neuen Dingen zugewandt. Warum? Dazu sagte Zimmerli in unserem Programm.
Es gibt so eine Parallele zu dem, was wir den Go-West-Mythos nennen, also den Pioniermythos. Und der wird ja immer wieder angesprochen, wenn Sie zum Beispiel die Literatur, die sich mit der Entwicklung des Internets in den 90er Jahren befasste, sich anschauen, dann haben Sie genau solche Titel, die sagen, die neuen Pioniere, die Grenzen werden nicht nach Westen, sondern ins Digitale verschoben. Das heißt, es gibt diesen Mythos der Pioniere, die aufbrechen, um zu neuen Ufern zu kommen. Und dieser Mythos wird immer wiederholt.
Und das, so Zimmerli weiter, könne man als ein tiefsitzendes Charakteristikum des Menschen betrachten.
Tja, ich denke jetzt an so einen Peter Jackson-Film aus der Vergangenheit bei Dead Alive. Aber das ist, fällt natürlich jetzt alles in die Kategorie Abschweifen hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir brauchen natürlich Fokus mit Fragen an Sie, nämlich ob Sie es gewusst hätten. Nämlich, dass Smudo von den Fanta 4 in seiner Freizeit ultrakomplexe Autosimulatoren spielt mit USB-Lenkrad. Oder dass Helene Hegemann ein ganz bestimmtes Zombie-Horror-Game liebt. Und dass Clemens Sitz seine gesamte Inspiration gleich aufs Gaming, auf ein Videospiel zurückführt. Nämlich auf den Shooter Doom. Also Sie haben es bestimmt gewusst, wenn Sie durchgespielt in der ZDF-Mediathek schon entdeckt haben. Und wenn nicht, dann dürfte das jetzt hier richtig interessant werden, was wir zu bereden haben mit unserem Autor und Games-Kritiker Dennis Kogel. Hallo.
Hallo.
Also Sie haben sich diese neue Sendung angeguckt für uns. Wie funktioniert diese?
Also in jeder Folge nimmt ein prominenter Gast Platz auf der Gaming-Couch von Host, vom Moderator Uke Bosse. Und Uke Bosse, das ist in der deutschen Spielelandschaft ein recht umtriebiger Mensch, der ist ganz gut bekannt. Er ist Journalist mit Videospielfokus, der hat zum Beispiel den Redaktionsleiter für Game One auf MTV gemacht, ist Schauspieler und Professor für Game Design an der privaten Hochschule MDH. Und diese Gäste, die dann Platz nehmen, die bringen immer ein Spiel mit und das wird dann auf dieser Couch gespielt und darüber wird dann gesprochen und auch viel Quatsch gemacht. Und Bosse, der nimmt da so eine Art Doppelrolle ein, die auch so ein bisschen seine Persönlichkeit spiegelt. Er ist zum einen der Gamer-Kumpel, mit dem man so den ganzen Nachmittag verbringt.
Es ist krass, dass ich jetzt tatsächlich wieder Bock habe, das Ding nochmal zu spielen. Ich ist
und so, so sei es.
Es flasht mich gerade total.
Bitte schön.
Hätte ich jetzt echt nicht erwartet.
Okay. Und dann ist er aber auch immer wieder dieser einordnende Professor.
Wir reden ja gerne vom Flow-Channel. Also du, dass das ist du, so du kannst, ja. deine Fähigkeiten werden immer besser und wenn die Schwierigkeit nicht ansteigen würde, würde es dich immer langweilen.
Ja.
Jetzt muss die Schwierigkeit langsam mit ansteigen, damit du genau in dieser Mitte bist, wo dich das immer noch fordert.
Ja, das funktioniert nicht immer so gut als Zuschauer, weil ich mir dann denke, da weiß ja wohl der Moderator mehr über das Thema als die Gäste.
Grausam.
Ja, und könnte vermutlich spannend einfach selber erzählen. Aber das Interessante an der Sendung ist, weil die Gäste ja die Spiele auswählen, sind es bisher fast immer nur alte Spiele, also Klassiker. Und das ist ein ganz interessanter Ansatz.
Mhm. Und was ist das Spannende daran, über olle Kamellen zu reden?
Ja, ich finde, über Videospiele sprechen ist so ein bisschen wie übers Essen sprechen. Also ich meine, also kaum jemand findet das wirklich spannend, einfach nur Rezepte nacherzählt zu bekommen. Da kommen dann 2 Esslöffel Olivenöl rein, dann 5 Minuten garen, im Ofen Oberhitze und so. Das ist ziemlich langweilig und sehr mechanisch. Aber es macht viel Spaß, Leuten zuzuhören, die Geschichten übers Essen erzählen. Also die zum Beispiel mit einem Gericht einen emotionalen Moment verknüpfen. Also die simplen Käsenudeln, die man dann nach einer langen Wanderung gegessen hat oder das tolle Weihnachtsessen, das man für die Freunde gekocht hat. Und genau sowas ist das mit Spielen, dass man da einen emotionalen Kern findet. Und das sind auch die besten Momente der Sendung.
Ich glaube nicht, aber es hat mein Denken geprägt, mein ganz viel von meiner Vorstellung, wie man Welten baut und wie Kunst ist. Und wenn du eine fantastische Erzählung schreibst, ist es eine schlechte Idee, alles fantastisch zu machen. Aber wenn man so macht wie in Doom, dass alles recht normal wirkt, nur ein Ding ist anders. Und am Anfang bei Doom ist ein Ding anders, nämlich die Menschen schreien nicht mit menschlichen Stimmen, sondern machen Kamellaute. Nur dieses eine Ding ist am Anfang anders. Und sowas ist zum Beispiel sehr kraftvoll, für, wenn man Literatur macht.
Ja, das war der Autor Clemens Setz und er sagt, Doom prägt ihn bis heute, weil die Gegner Kamellaute machen.
Finde ich sehr, natürlich, sehr schön. Warum sonst?
Ja, oder Helene Hegemann spricht dann vom Scheitern oder von der Angst davon. Und also da merkt man, da geht es halt weniger um die Spiele selber, sondern darum, was sie mit uns als Menschen machen.
Ja, und funktioniert das denn durchgehend gut in diesem Format?
Ah, leider nicht immer. Also eigentlich ist es ganz, ganz spannend. Die Sendung funktioniert ja wirklich wie der Versuch einer Antwort, wie man vermitteln kann, dass Spiele interessant sind und zwar möglichst vielen Menschen. Darum halt auch eher die Gäste so aus der Kultur und Popkultur. Und es funktioniert genau dann nicht, wenn Bosse immer wieder zum eigentlichen Spiel zurückkehren will. Am frustrierendsten fand ich das, als dann so ein Einspieler die Geschichte vom Klassiker Final Fantasy VII erzählt.
Also, du bist ein Soldat mit PTBS, der einer Öko-Terror-Organisation beitritt, um den Energiekonzern Shinra zu vernichten. Silberhaar wiederum denkt, er sei der Sohn eines außerirdischen Parasiten, der einen Meteor vom Himmel fallen lassen müsse, um die gesamte Menschheit auszulöschen und zu einem neuen Gott zu werden. Halleluja.
Klingt in der Tat sehr fürchterlich.
Ja, und das Traurige ist, es stimmt ja auch. Also alles, was da gesagt wird, stimmt. Die Geschichte von Final Fantasy VII ist genau so und ist auch genau so beknackt, wie sie hier klingt. Aber wenn man selber spielt, dann merkt man das gar nicht so sehr. Und da verliert eben durch diese Nacherzählung Final Fantasy so ein bisschen seine Magie. Und die hat es ja bis heute, weil es da eben gar nicht um diese Meteoriten und Parasiten geht, sondern da geht es eigentlich um Depression, ums Erwachsenwerden, um so ganz nahe Themen, die ganz, ganz viele Menschen berührt haben und immer noch berühren. Und ich glaube, das kann man dann nicht so gut vermitteln, wenn man einfach das Spiel nacherzählt, sondern da müssen Bosse und die Gäste tatsächlich über ihre Gefühle sprechen, mehr und weniger über das Spiel. Und davon erhoffe ich mir die Sendung mehr.
Oder alternativ Ansprechhaltung ausrichten auf über Sechsjährige. Wäre vielleicht
das wäre auch vielleicht ganz gut.
Durchgespielt. So heißt die Sendung, die über die ZDF-Mediathek abrufbar ist. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. In der nächsten spielt
Shahak Shapira Pokémon.
Und Dennis Kogel hat für uns reingeschaut. Ich danke.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Wow. Ich würde es bato. Das ist ein Tut. Das ist.
Pâté des prix de l'ordinaire avec ce dernier. Noyé des alottes. Quand elle est chalap, ça avec la croque.
Dette de la dette. Tout.
Tido, tido.
Dette de la dette.
Tido, donc.
Tout, tout.
Was passiert bei einem Schlaganfall?
Was passiert nach dem Tod?
Was passiert, wenn man raucht?
Was passiert bei Eisenmangel? Essen macht schön. Essen macht glücklich.
Essen macht hungrig, Essen macht krank.
Die Trennung von ihrem letzten Freund hatte ihr schon zu schaffen gemacht.
Die Trennung von seiner letzten Freundin.
Und wenn sie sich nichts vormachte, war die Geschichte auch nach drei Jahren noch nicht überwunden.
Natürlich
dachte sie nicht mehr täglich an
sie. Natürlich dachte er nicht mehr täglich an sie, aber.
Aber zurückgeblieben war schon etwas.
Zurückgeblieben war schon etwas.
Ein stummer.
Stummer, kegelförmiger Schmerz, der sich wie ein Zuckerhut unter einem bloß wochenweise tropfenden Wasserhahn.
Unter einem bloß wochenweise tropfenden Wasserhahn.
Allmählich.
Erst jetzt.
Aufzulösen begann.
Ganz allmählich aufzulösen begann.
So, ich darf nun zitieren, nämlich den Japan-Kenner und Manga-Experten Björn Eichstädt, der sagt, das ist die größte Manga-Ausstellung, die jemals außerhalb von Japan zu sehen gewesen ist. Das ist in diesem Fall die Ausstellung im British Museum in London. Die heißt schlichtweg Manga. Die ist dort noch bis Ende August zu sehen und Björn Eichstädt hat sie gesehen. Hello.
Hallo aus der BBC.
Was sieht man dort?
Ja, also die Ausstellung ist tatsächlich sehr umfangreich. Man sieht im Prinzip die Geschichte des Mangas von den Ursprüngen, also japanischen Holzschnitten, Holzdrucken aus einer Zeit vor vielen hundert Jahren, über die Einflüsse, die dann nach Japan gekommen sind im 19. Jahrhundert, aus Europa zunächst mal, aus satirischen Magazinen, Karikaturzeichnungen und dann später die Werke Walt Disneys, die einen großen Einfluss gehabt haben auf den Manga. Und die werden punktuell gezeigt und dann dazwischen all das, was sich daraus entwickelt hat. Besonders beeindruckend aus meiner Sicht sind die Originalzeichnungen, die man sehen kann aus vielen Manga-Klassikern, genannt seien Astro Boy oder Galaxy Express 39. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann gibt es noch so kleine Ausflüge in Richtung der Weiterentwicklungen von Manga, das heißt einmal in Richtung Anime, also animierte Mangas, und andererseits in Richtung Videospiele. Welche Einflüsse hatten dann Mangas auf Pokémon und Co.? Das ist so ein Überblick, den man dort geboten bekommt in einem relativ großen Raum, und macht durchaus Spaß.
Ja, klingt aber nicht sehr euphorisch.
Ja, also tatsächlich ist es so, es ist die größte Manga-Ausstellung, aber man hat eben gleichzeitig doch den Eindruck, dass hier versucht wurde, alles so ein bisschen reinzukriegen. Also einerseits Manga für Anfänger. Es wird dann am Anfang tatsächlich erklärt, dass man Manga von rechts nach links liest. Es wird wirklich, werden so die absoluten Basics erklärt. Andererseits geht man schon in Richtung von Insider-Mangaka, was den Science-Fiction-Bereich angeht, oder auch den Horror-Bereich, geht dort aber dann doch nicht so sehr in die Tiefe. Und auch die Ausflüge in Richtung Anime, in Richtung Videospiele sind eben dann doch nur angerissen, und im Endeffekt fehlt so ein bisschen das Abgerundete. Also man konnte sich ganz offensichtlich nicht hier entscheiden, will man eine Ausstellung machen für die breite Masse oder will man eine Ausstellung machen für den Experten, und es ist beides nicht so richtig geworden.
Was ist denn eigentlich mit Sex und Gewalt? Ich weiß zwar, Ihr 5-jähriger Sohn ist im BBC-Studio gerade auch anwesend, aber zu fragen ist dies trotzdem, inwiefern beides eine Rolle spielt im British Museum.
Ja, das ist ja natürlich ein großer Bereich auch des Mangas. Tatsächlich kann man hier sagen, obwohl im Eingangsbereich auf einem Schild davor gewarnt wird, dass hier sehr explizite Darstellungen vorhanden sind, konnte ich persönlich diese nicht finden. Und in dem zugehörigen Katalog der Ausstellung, ein sehr umfangreiches 350-seitiges Werk, kann man da durchaus mehr sehen. Mein Gefühl ist, da hat man auf den letzten Metern noch so die Handbremse gezogen und das ein oder andere wieder entfernt, damit das Ganze dann auch familienfreundlich ist. Und man beschneidet das Thema natürlich im Endeffekt mit dieser Herangehensweise.
Dann lassen Sie uns doch auf die letzten Gesprächszentimeter noch ein Prunkstück dieser Ausstellung herausstellen.
Was mir ganz besonders gefallen hat, sind die Originalzeichnungen von Tezuka Osamu. Das ist so der Walt Disney des Mangas, sagt man immer gerne, oder auch der Gott des Mangas. Das ist ein Zeichner, der in Deutschland, glaube ich, den meisten vor allem bekannt sein dürfte durch die Serie Kimba, der weiße Löwe, die in den 80er Jahren sehr prominent bei uns im Fernsehen zu sehen war. Der war im Endeffekt der Revolutionär des Mangas, und seine Originalzeichnungen dort zu sehen, das ist wirklich was ganz Besonderes. Das konnte man außerhalb von Japan bisher so noch nicht. Und ich würde sagen, alleine dafür lohnt es sich hinzugehen. Für absolute Experten ist es aber sicherlich auch so, dass die Gesamtausstellung eben dann doch nicht das hält, was sie verspricht.
Will zu viel, aber kann zu wenig. Die Manga-Ausstellung im British Museum, dort noch zu sehen bis zum 26. August und im Deutschlandfunk Kultur rezensiert von Björn Eichstätt. Danke dafür.
Bitteschön.